Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen heute wieder hier zu einer neuen Folge des Bushido X Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Studio, den Christian Kluge. Hallo Christian, grüß dich und stell dich mal kurz selbst vor am besten.
Ja, hallo Andreas, grüß dich. Christian Kluge, bin fast 36, wohne hier in Bayern, in Rotenburg ob der Tauber und habe da eine kleine Kampfsportschule, Kampfkunstschule, machen Jeet Kune Do, Wing Chun und auch Brazilian Jiu-Jitsu bieten wir an.
Das ist schon mal ein breites Spektrum. Ich muss sagen, Bayern ist ein sehr, sehr großer Schmelztiegel für Kampfkunst. Witzigerweise, gestern habe ich mit dem Paul Gruber, der macht Karate, der ist auch irgendwo, ich glaube, in Bayern auch positioniert mit 10 Studios. Also auch jemand, der auch so über den Tellerrand hinausschaut und auch verschiedene Stile anbietet. Und das ist immer natürlich eine coole Sache. Schwerpunktmäßig, worüber ich gerne heute mit dir reden will, ist Jeet Kune Do. Weil zwar sehr bekannt, aber trotzdem so die Auffassungen gehen da auseinander. Ist es nicht immer allen bekannt, worum es sich da handelt? Kannst du uns ganz kurz mal was dazu sagen?
Also du meinst, was es ist wahrscheinlich?
Dass wir erstmal so ein bisschen rauskristallisieren, worum es sich beim Jeet Kune Do handelt, weil den Namen fällt ja öfters, aber die Verbindung auch so zum Gründer und es ist ja doch...
Ja, genau. Also Bruce Lee ist er meistens den Leuten bekannt, heute sogar noch, also er hat viele Jahrzehnte überlebt und der ist eigentlich der Begründer des Jeet Kune Do, was auf Deutsch heißt Weg der abfangenden Faust, so ein bisschen ein sperriger Begriff, beschäftigt sich halt mit einem bestimmten Teilaspekt vom Kämpfen, wo man sagt, jemand attackiert dich und ich lasse die Bewegung eigentlich gar nicht erst großartig entstehen, sondern ich konter direkt rein auf ein primäres Ziel. Ich schlage zum Beispiel auf sein Knie oder in seine Augen, um den Kampf halt relativ schnell zu beenden. Genau, das ist eigentlich so das Grobe und Ganze. Und da gibt es halt verschiedene Strömungen, wie es halt oft gibt, verschiedene Linien von verschiedenen Trainern mit verschiedenen eigenen Wahrheiten, Überzeugungen
und überall,
so. Das ist halt, ja, wie überall, ob es im Wing Chun ist oder in verschiedenen, selbst im BJJ ist es ja so, Sport oder Oldschool, No Defense oder so, ne? Genau.
Richtig, die große Budo-Gemeinschaft trennt sich da immer relativ schnell. Ja. Gott sei Dank mit Menschen, die trotzdem bereit sind, um in den Tellerrand zu schauen und sich auch mal so ein bisschen miteinander vergleichen, weil ich glaube, das ist ja das, was so eine Geschichte lebendig hält.
Ja, genau.
Da drin ist. Ja, Bruce Lee, gehen wir natürlich gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Bleiben wir erstmal dran. Wie bist du dazu gekommen oder wie hat die Liebe zum Jeet Kune Do sich gekriegt?
Also ich glaube, als Kind wollte ich schon immer ein bisschen Kampfsport machen, aber ich bin irgendwann 99 nach Rotenburg gezogen. Also da, wo ich jetzt in der Stadt und habe eigentlich nie irgendwas gemacht, bis ich 18 war. War nie sportlich, ich habe kein Fußball gespielt, gar nichts. War einfach unsportliches, vielleicht leicht übergewichtiges Kind. Und hab dann mit 18 von einem Freund von mir und den seinem Bruder, ja, hat jemand aufgemacht, Training im Nachbarort, die treten und schlagen sich halt da, ich weiß nicht, wie das heißt, sieht so aus wie Kickboxen, da kannst du doch, ja, der macht das halt, ne, so, ja, cool, das interessiert mich, da gehe ich mal hin. Ja, genau, und da bin ich hingegangen und der Bruder von meinem Freund ist der Max, der trainiert auch heute noch mit mir, also das ist ganz interessant, der ist immer noch bei mir mit in der Schule. Und also Mann der ersten Stunde, das war so 2003, genau, und da bin ich da hingegangen und da war halt ein Trainer, der hatte da halt eine Gruppe eröffnet. Das war jetzt aber nicht das Jeet Kune Do, vielleicht wie ich das heute mache. Okay. Das war eher so ein bisschen, ja, was heißt, nicht selbst erfunden, also die haben schon die Prinzipien soweit eingehalten, aber da war jetzt keine direkte Linie zu Bruce Lee, also es war jetzt schon viele Sachen selbst so ein bisschen angeeignet oder aus anderen Stilen halt wirklich in dem Moment geklaut, aber es war ein gutes, toughes Training. Und so die groben Prinzipien sind auch eingehalten worden. Genau, da bin ich eigentlich dazu gekommen und dann hat mich das fest 3 und 2 Jahre später habe ich dann auch noch mit Wing Chun angefangen.
Genau. Okay, Jeet Kune Do ist ja meines Wissens so ein bisschen so von Bruce Lee als offene Plattform gedacht worden. Er hat ja da so glaube ich, ein paar Sachen von Anfang an kombiniert. Und das auch so, glaube ich, konzipiert, dass ihr sagt, was funktioniert, ist machbar, oder?
Ja, da gibt es halt unterschiedliche, in diesen zwei Strömungen oder so, gibt es halt so ein bisschen unterschiedliche Meinungen.
Okay.
Ich habe halt immer so meine eigene Meinung. Also das, was ich sage, repräsentiert natürlich nicht immer alle.
Okay, ja. Aber du bist heute am Drücker, von daher hören wir erstmal, was
genau,
du sagst.
Genau, von daher ist es wichtig, ja, das ist immer aber wichtig, vielleicht dazu zu ergänzen, genau. Genau, also es geht jetzt nicht unbedingt für mich darum, irgendwas zu klauen oder so, sondern, naja, ich meine, mein Körper funktioniert auf einer bestimmten Art und Weise und für mich funktionieren die Sachen gut und für mich die gut. Und ich nehme halt einen Ansatz heraus, der für mich passt, der Technik heraus, die für mich passt. Ja. Ich habe viele andere Sachen auch trainiert, ich habe auch Taekwondo mal trainiert, ich habe eine Zeit lang in Thai-Boxen gemacht hin und her und das hat ja alles was für sich. Ja. Mhm. Und viele Wahrheiten sind ja überall gleich, ob es im Wing Chun ist, im Jeet Kune Do, im Schwertkampf. Ich habe einen Schüler von mir, einen Privatschüler von mir aus Nürnberg, der macht historischen Schwertkampf, also so richtig Vollkontaktkämpfe machen die, okay, mit Ritterausrüstung. Und wenn man sich da unterhält, gibt es ja viele Sachen, viele Prinzipien, die so überall gleich sind. Ja, genau, wie man im Prinzip stehen sollte, wie die Gewichtsverteilung ist, dass die Waffe sich zuerst bewegt, also die Faust zum Beispiel oder halt das Schwert in dem Fall. Mhm. Und hier ist es halt für mich eigentlich so, sind so zwei Sachen, die man so ein bisschen beachten muss. Also einmal will ich natürlich schnell jemanden verteidigungsfähig machen. Das mache ich durch effiziente Techniken in die Augen, in den Unterleib, aufs Knie, ja, so primäre Ziele schlagen. Aber für mich ist es jetzt auch wichtig für meine Schüler, dass sie trotzdem Kampfkünstler werden. Ja, das ist so auch der Aspekt. Also die müssen trotzdem, möchte ich denen zwar schon unterrichten, dass sie hochkicken oder sowas, ja.
Okay.
Die müssen jetzt nicht die perfekten Taekwondoler werden, ja, aber sie sollten zumindest in der Lage sein, mal hochzukicken, mal einen Drehkick zu machen und so bestimmte Sachen. Genau. Also am Anfang arbeitet man halt relativ viel damit. Genau. Und ich bin eh einer, der cross-trained, ja. Also ich gehe überall hin, trainiere, ich gehe zum BJJ hin und her und das macht mich natürlich als Kampfkünstler besser. Ob ich da jetzt unbedingt eine Technik klaue, weiß ich nicht, aber es macht mich als Kämpfer auf jeden Fall besser, ne?
Ja, das Verständnis entwickelt, genau, sich anders, ne? Du genau, kriegst einfach mehr Gefühl, ne, für viele Dinge. Ja, das sehe ich genauso, genau, wie du. Ja. Weil ich glaube, dass wir daraus alle lernen können. Aber so nochmal so vom Gedankengang her.
Ja.
Bruce Lee hat ja im Endeffekt auch Sachen bei seiner ersten Konstruktion, so ein bisschen bei dem Yun Fan, das war ja so seine Startphase, hat er ja doch so ein bisschen durchgemischt. Ich glaube, er ist plattformtechnisch viel auf dem Wing Chun aufgesessen, hat aber Boxen mit reingebracht. Ich habe, glaube auch mal gelesen, Fechten oder sowas in der Richtung, genau.
Ja.
Das heißt, er hat eine offene Konstruktion dahingelegt. War der Gedankengang generell, dass die Konstruktion offen bleibt und dass man immer wieder auch als Meister oder jemand, der jetzt halt langwierig sich damit beschäftigt, da Ergänzungen tätigt, oder?
Naja, also ich glaube eher, dass die Entwicklung nicht gestoppt werden sollte von einem selber, ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier diese Prinzipien, die, ne, starke Seite vorne, oder die besser koordinierte Seite ist vorne, ne, dass ich im Prinzip schnell intercepten kann, dass ich dieses Prinzip des Abfangens schnell umsetzen kann, ja? Und wenn ich auf dieses Gerüst eine andere Technik bauen kann, die für mich funktioniert und woanders hole, dann ist es natürlich super, ja, dann kann ich das machen. Aber ich sollte natürlich nicht anfangen, jetzt auf einmal sagen, okay, ich stehe jetzt einmal mit der starken Seite vorne, einmal mit der Seite, einmal mit das, einmal mache ich das. Das
okay.
ist, glaube ich, nicht ganz so die Idee gewesen, ja. Auch da gibt es unterschiedliche Sichtweisen.
Alles klar, ja.
Genau, aber es ist offen und von der Basis her hast du gut beschrieben. Also man sagt halt, Wing Chun ist einfach weil er das auch selber ja betrieben hat, ist einfach von der Basis her da, aber hat halt gewisse Limitationen einfach. Ne? Die Beinarbeit ist oft, wenn ich eine hohe Distanz habe oder wenn ich andere Gegner habe, ist die ja nicht immer perfekt. Mhm. Ja? Wenn ich in einem, ist gut, ne? Wing Chun funktioniert gut im Fahrstuhl, ja? Vielleicht und hinterher, aber wenn ich jetzt natürlich extrem viel Platz habe oder der Gegner gute Beinarbeit hat, kann ich ihn vielleicht nicht unbedingt zu cashen. Deswegen brauche ich vielleicht eine andere Beinarbeit. Dann haben wir wieder Beinarbeit vom Boxen und vom Fechten mit drin, Schläge vom Boxen und auch die Idee natürlich eben vom Fechten, dass ich die starke Seite, also die Waffenseite auch vorne habe. Mhm. Ja, genau.
Okay.
Und das ist eigentlich so das, genau. Ja, und wenn was passt in die Struktur, also bei meinem Trainer, der ist so ein Bullshit-Filter, ja.
Ja.
Das heißt, das hat er so für sich
Name,
und seine Schüler entwickelt, ja, Bullshit-Fitter, und das ist relativ simpel, du hast eine Technik und du probierst die Technik, du lässt sie mal eine Zeit zu, so grob gesagt, schaust, passt sie in deine Struktur, die du eh hast, ja, also es macht jetzt keinen Sinn, irgendeine Technik zu nehmen, bloß dass du halt hast, Aber wenn sie in deine Struktur passt, in deine Kampfhaltung, in dieses Ganze, was du tust, und die funktioniert für dich, ja, dann nimm sie doch. Dann wärst du blöd, wenn du es nicht machst.
Ja, sicher. Ich finde die Grundidee auch extrem, extrem spannend, weil es einfach für mich so, glaube ich, war Bruce Lee einer der ersten, die eigentlich dieses Mixed Martial Arts angedacht haben, wo es den Namen noch gar nicht gab und wo sich keiner Gedanken gemacht hat, weil es ja doch sehr stilistisch war und auch mal so über den Tellerrand hinauszuschauen. Er hat sich ja damals schon nicht nur Freunde mit der Idee gemacht. Und also die Frage zieht ein bisschen dahin, so für Leute wie uns, die jetzt unterrichten und ausbilden, ist ja immer die Schwierigkeit, zum einen, es gibt Techniken, die sind schon ein bisschen auch auf die Struktur von dem Einzelnen zugeschnitten, jetzt von Körpermechanik und Gewicht und Größe und auch ein bisschen, glaube ich, Charakter, so wie man jetzt selbst ist. Der eine greift eher lieber zu, der andere schlägt eher lieber zu.
Ja.
Und da ist es ja immer schwierig, jetzt von oben runter zu unterrichten und die Bedürfnisse von dem Schüler im Auge zu behalten. Das war so ein bisschen so die Intention von meiner Frage, weil ich schon sehe, klar, wenn ich jetzt sehe, für mich passt was oder für dich passt was, dann baust du dir das ein, aber du baust ja im Endeffekt für deine Schüler ein Grundgerüst, ne? Wie die jetzt lernen, was du immer unterrichtest. Und dann hast du, ich nenne es jetzt mal so, haben die eine gewisse künstlerische Freiheit in ihrer Bewegung?
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau, also es ist so, von dem Aufbau kann man sich vorstellen, du kriegst im Prinzip, so habe ich es jetzt so ein bisschen eingeteilt, du kriegst jetzt im Level 1, kriegst du jetzt alle Werkzeuge, die du brauchst, ne? Wie du stehst, wie du schlägst, du kriegst im Prinzip alle Basic-Schläge, du kriegst alle Tritte, du weißt eigentlich relativ viel vom System, ja? Und dann versuchst du halt durch viel Sparring, durch verschiedene Übungen, durch Kombinationstraining, versuchst du halt ein bisschen rauszufinden, was dir liegt, und das ist eigentlich dann diese Selbstverwirklichung und auch ein bisschen das offene Ende, ne? Was dann heißt. Das heißt, du versuchst es funktionsfähig zu machen, die Werkzeuge, die du hast, aber du kennst mich, ich wiege 65 Kilo, bin 1,70 Meter groß. Das heißt, ich werde immer anders kämpfen als du.
Richtig, ja, das ist ja das.
Ja?
Das ist klar.
Genau. Und das versuche ich jetzt auch bei meinen Schülern, das ist echt das Schöne daran, rauszuentwickeln. Wenn man da als Trainer nicht so starr ist, ist das System oder das, was wir machen im Cheat Kune eigentlich perfekt. Aber man muss halt immer diesen Schritt gehen, ich muss halt erstmal die Basics drauf haben. Ich kann halt nicht am Anfang gleich sagen, ich mache alles ein bisschen und das ist Cheat Kune, das funktioniert halt nicht.
Ja.
Also ich brauche natürlich immer ein gutes Setting und sage, okay, ich habe diese Sachen, habe ich verinnerlicht, die kann ich und darauf baue ich auf. Und dann kann ich mich entwickeln, aber wo kein Fundament ist, kann ich nichts entwickeln. Also das ist manchmal so der Irrglaube, ne? Manche sagen, ich habe schon Leute bei mir gehabt, ich will Training machen und will Lizenz unter dir haben und sagen, ja, ich habe früher mal Taekwondo gemacht, ich habe geboxt und ich kann auch Wing Chun. Und naja, da komme ich jetzt mal zu dir und du prüfst mich im Cheat Kune Do. Und ich sage, so funktioniert das. Du musst mal 2-3 Jahre mit mir trainieren.
Okay.
Also bloß weil du kicken kannst, kannst du noch, hat es dann damit nichts zu tun, ja. Also das ist manchmal der Irrglaube, ne? Also du kannst nicht einfach alles zammischen und heißt es dann so, sondern du musst natürlich schon Fundamente drin haben.
Okay.
Wie auch immer das ausschaut, ne? Also das ist ja von Trainer zu Trainer auch ein bisschen unterschiedlich.
Gibt es da so, kann man sagen, gibt es größere Strömungen oder sind das jetzt relativ viele kleine Splittergruppen?
Nee, es gibt zwei große Strömungen. Das heißt, im Prinzip gibt es die Original JKD Jungs, die sich im Prinzip das machen wollen, wie Bruce Lee das gemacht hat, was so die Grundidee war. Und dann gibt es so die Concept-Leute, was so Richtung von Bruce Lee, seinem Schüler von Dan Asante, ein bisschen ausgeht, der eben das Offene sehr gehabt hat, der gesagt hat, ey, ich mach Kali, Muay Thai. Der war halt in diesen philippinischen Kampfkünsten, ist er immer noch sehr aktiv, weil er halt auch, glaube ich, die Wurzeln da ist, persönlich drin hat. Und genau, der hat es zwar selber nie so vermischt in dem Sinne, der hat es schon einzeln unterrichtet, aber oft die Schüler danach vermischen das ja so ein bisschen, ne? Das passiert halt dann einfach.
Ja.
Und das sind so die grundlegenden Sachen, ne? Die Originalen sagen, ey, wir machen nur das, was der gesagt hat, weil das ist die Wahrheit. Und die anderen sagen, naja, aber als Kampfkünstler musst du doch umfassend dich weiterentwickeln. Ne?
Genau.
Das sind so die zwei groben Richtungen.
Okay, es ist ja, wenn wir es jetzt vom Wing Chun betrachten, das Wing Chun hat ja so Philosophien und auch Technikkonstrukte, die auf bestimmte Prinzipien zurückgehen. Gibt es diese so eine Prinzipienkonstrukt beim Jeet Kune Do auch, wo man sagt, okay, das sind so die Lehrsätze, so wie es beim Wing Chun hast, so ist der Weg frei, geh nach vorne, bleib dran. Ne?
Ja, das gibt's auch, ja. Also da gibt's relativ, also das heißt viele, es gibt halt im Prinzip, also ich habe jetzt auch vier für mich jetzt mal aufgeschrieben, die für mich so das Intercepten eigentlich repräsentieren, also das Abfangen des Gegners, ne, was das möglich machen, das im Prinzip, soll ich es mal nennen?
Bitte,
oder?
Bitte.
Das eine ist halt always think of hitting, ja. Das geht im Prinzip in die Richtung, du denkst primär an Schlagen, du denkst eher an die Aktion, statt an die Verteidigung, das ist ähnlich wie im Wing Chun. Du hast ja, im Wing Chun hast du ja auch das, ne, Loi Lau, Lanzo, ne? diese ganzen Sachen, dass du eben sagst, okay, du willst schlagen statt nur passiv verteidigen, ja, also keine passiven Bewegungen. Dann hast du Economy of Motion, das heißt also, ne, Sparsamkeit der Bewegung, dass du kürzere Wege nimmst, dass du dich richtig positionierst, dass du locker bist in deinem Körper. Dann haben wir noch Longest Weapon to the Closest Target, also längste Waffe zum nächsten Ziel. Ne, vorstellen, ich stehe rechts vorne, der andere greift mich an, ob er links oder rechts steht, spielt keine Rolle. Und ich mache einen Stampftritt oder so einen tiefen Sidekick zu seinem Knie. Ja, das wäre eine lange Waffe zum nächsten Ziel, was auf mich zukommt, dass ich ihn abfangen kann. Genau, und Einfachheit, also Simplicity haben wir jetzt noch drinnen. Genau, also ich sage, okay, nutze ich natürlich einfachere Techniken statt komplizierter Abläufe. Im Prinzip gerade das Ziel A nach B. Und da siehst du jetzt schon, du machst ja lange Wing Chun, siehst du schon ein bisschen so die Connection auch.
Ne? Sieh mal die Parallelen, ja, ist richtig.
Ja, das siehst du schon, ne? Das ist vieles ist ähnlich. Es gibt noch mehr Prinzipien, so die man hat, aber das ist im Wing Chun das Gleiche. Du hast so ein paar, die über allem stehen, ne? Und dann gibt's halt noch welche, die bestimmten Zweck erfüllen, ne? So in bestimmten Situationen oder zu bestimmten Themen einfach. Das gibt's natürlich bei uns dann auch noch, ne? Aber das sind so, die ich lehre, wo ich sag, okay, und das über allem steht, always think of hitting. Das heißt, er kommt auf mich zu, ich will primär an Schlagen denken und will das Geschäft schnell beenden, sozusagen.
Ja, aber das ist ja schon mal eine gute Philosophie, genau. Wo ich als Schüler auch sagen kann, bin ich in dieser Konzeptung drin. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen, glaube ich, das, was ja auch jetzt für Wing Chun Leute wichtig ist, wenn du was machst, wie weit berufe ich mich auf diesen Tau, kriege ich den Kraftschluss zum Boden, ne? Also die Logik, die man immer wieder haben muss. Und wenn man die im Hinterkopf hat, dann findet man ja so den, nicht immer das Ziel, aber zumindest schon mal den Weg. Das ist ja schon mal, beruhigend, wenn wir das hinkriegen.
Genau, das hast du richtig gesagt. Genauso muss es sein, ja. Du brauchst im Prinzip, das sind die Leitlinien und das sind halt die Prinzipien. Das sind im Prinzip, der Rahmen ist irgendwo gesteckt und da drin bewege ich mich. Und jetzt ich als Person, wenn ich mich jetzt als Trainer immer so ein bisschen nehme, ich bin auf der einen Seite Trainer und ich unterrichte Jeet Kune Do, dass die anderen das können, was ich sage, dass sie können sollen. Also Jeet Kune Do, ja, in dem Moment oder Wing Chun oder je nachdem. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Mensch und bin Kampfkünstler, ne? Und sage, ich will mich ja trotzdem als Person weiterentwickeln. Und das muss ich natürlich meinen Schülern auch zugestehen, dass die das ab einem bestimmten Punkt halt auch machen. Und das ist das Wichtige einfach, dass die nicht nur eine blinde Kopie von mir sind. Ne?
Ja, genau. Das ist, genau. Ja, ist ja schwierig. Das sieht man ja immer wieder. Ich glaube, dass viele auch alteingesessene Kampfkünste ja nicht immer das Ziel oder die Idee hatten, dass das so dogmatisch wird. Es ist natürlich ein gewisser Grad von Routine und auch von Regelmäßigkeit, aber manche sind ja so dogmatisch gefangen in Situationen, die nicht funktionieren, dass du da schwer rauskommst. Dafür ist es halt immer gut, ein bisschen lebendig zu bleiben. Wir haben das ja auch im Wing Chun, diese Problematik, dass es Wing Chun ja über die Jahre sehr, sehr ausgeschmückt worden ist, neue Ideen dazu gekommen sind, wahnsinnig viele Trainingselemente, ne, und da auch durch die verschiedenen Familien, weil jeder glaubte, er muss halt was hinterlassen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Man muss sich halt auf die Grund Essenz ein bisschen stürzen und,
genau,
und
das Glück, sie nicht verkünsteln, ja.
Ja, genau. Und das Glück haben, dass man einen Lehrer hat, der das tut, ne?
Genau, du brauchst halt irgendeiner, der so ein bisschen filtert, aber der trotzdem die Möglichkeit halt zulässt. Ich bin auch immer froh, dass ich das hatte. Ich hatte immer Trainer, die das zugelassen haben. Mein erster Trainer, mit dem habe ich heute auch wieder Kontakt. Der ist dann nach ein paar Jahren, war der dann nicht mehr hier. Und dann habe ich halt die Schule damals 2007 schon übernommen. Und dann habe ich angefangen schon zu unterrichten. Und der hat es auch immer zugelassen, der hat nie was dagegen gehabt, oh, du gehst zum Wing Chun, trainierst jetzt nebenbei Wing Chun, du bist nicht mehr, ne, du bist nicht mehr loyal oder so.
Ja,
ne? Er hat gesagt, ey, cool, was du machst, ja. Mein Wing Chun-Trainer, den ich hatte, mit dem habe ich über 10 Jahre trainiert, der hat zwar jetzt nicht Wong Chong Leung Wing Chun, wie jetzt beim Göxel gemacht, sondern wir haben Leung Ting Wing Chun gemacht, was ja relativ viele Leute gemacht haben.
Ja, richtig.
Aber der war auch immer super. Der war aber Schwarzgurt im Taekwondo, der hat 25 Jahre Schwarzgurt gemacht, war der Schwarzgurt im Taekwondo, aktiver Kämpfer in den 70ern und 80ern, ja, Vollkontaktkämpfer gehabt. Und der hat einfach eine ganz andere Sicht gehabt. Und der hat immer gesagt, Christian, wenn du loyal bist, kannst du alles machen bei mir. Ne? Du musst nur ehrlich sein. Ne? Du kannst nochmal anders trainieren, ist alles kein Problem. Rede mit mir. Und er hat immer mir eine gute Sichtweise gegeben und hat immer positiv mich unterstützt und sich mich immer weiterentwickeln lassen. Ne?
Ja.
Hat zwar schon seine Meinung gesagt, was ja auch gut ist, war der gute Patriarch im Hintergrund sozusagen. Ne? Ja, also wenn du eine Meinung wolltest, hast du eine bekommen. Er hat es dir gesagt, hat gesagt, achte darauf. Aber du findest deinen Weg. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde, das muss ein Trainer machen. Aber ist natürlich bei einer großen Schule schwierig, ne? Ja. Ist natürlich, wenn du 400 Mitglieder hättest, also, oder wir gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen.
Ja, ja, richtig. Na, es ist, diese Gratwanderung ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Größe von dem Ausbilder oder von dem Trainer, wenn der diese Vertrauensbasis zum einen aufbaut. Und ich muss sagen, ja, in meinem Werdegang in den letzten 30 Jahren waren die Ausbilder, die eigentlich die Schwächeren waren, waren immer die, die extrem gemauert haben. Ne? Also nicht über den Tellerrand hinausschauen, und warum ist das so?
Ja, ja, genau. Also ja, du hast ja klar, so einen Protektionismus hast du dann, weil du natürlich nicht so selbstsicher bist in deinem Können.
Ja, genau. Und weil man auch auf vielleicht was draufkommen kann, was ja doch ein bisschen anders funktioniert oder doch für dich selbst besser funktioniert. Ne? Das ist ja immer das Schwierige. Ne? Also dafür ist halt immer wichtig, und ich sage ja auch immer, man muss sich halt die Schule anschauen, muss sich die Leute anschauen, die da trainieren, ob die mir liegen, und mit der Zeit halt immer mit dem wachen Verstand da drin bleiben. Ne?
Genau, und das ist immer das Wichtige. Ne? Das sage ich auch zu meinen Schülern, wenn sie kommen, sage ich, hey, komm vorbei, trainier mit, und ob das nur 35, 40 oder 50 Euro kostet, darfst du gar nicht schauen. Ja, nicht nur du entscheidest, ob du zu mir kommst, sondern ich entscheide auch, ob ich dich will. Ich habe auch schon Leute gehabt, die ich nicht mochte, und die
sind auch gekommen. Ja, kenn ich, ja.
So, und das ist wichtig. Das müssen wir einfach verstehen, und das müssen die Leute verstehen. Du musst zu uns passen und du musst dich wohlfühlen. Du musst auch mit meiner Art zu unterrichten klarkommen. Ich bin halt ein Charakter, aber ich bin halt ein Mensch, der Individuum ist wie der andere. Ja, ich habe eine eigene Art, um zu unterrichten. Das musst du halt mögen.
Ja, ja, richtig.
Wenn du das magst, kannst du gerne bleiben, und dann kriegst du alles von mir. Ne? Wenn du es nicht magst, ist auch nicht schlimm.
Ja.
Und das ist, finde ich, wichtig. Ne? Also ich finde, dieser Dienstleistungsgedanke ist auf der einen Seite gut, was man halt hat, auch in der Kampfkunst, aber auf der anderen Seite das Traditionelle mit ein bisschen Loyalität und ein bisschen mehr Ehrfurcht ist auch nicht schlecht.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass es da unheimlich die Mischung ausmacht. Und so wie du sagst, es müssen sich halt beide Seiten wohlfühlen, weil wenn ich mich als Schüler nicht wohlfühle, dann ist es keine gute Situation, die ich wahrscheinlich relativ schnell verlassen werde. Und wenn ich mich als Lehrer nicht wohlfühle, dann habe ich nicht die Intention, jemanden auch wirklich zu führen und zu unterrichten. Ne? Das ist, glaube ich.
Ja, genau, weil du einfach so, du glaubst schon gar nicht, will er das nur wissen, dass es irgendwo mit hinnimmt, oder will er irgendwo schnell nur prügeln lernen, oder will er das, ne, wenn du es nicht einschätzen kannst, ja.
Das richtig. Das ist halt
die Schwierigkeit.
Richtig,
ja. Und ein Arschloch, und du weißt ja, ne, so ein Arschloch in der Gruppe kann die ganze Gruppe versauen, ja.
Ja, sehr schwierig. Das ist ja, wir haben ja da trotzdem auch ein bisschen so wir müssen den Überblick halten, ne? Das ist ja gerade in dieser Trainersequenz ganz, ganz schwierig. Ja, wir haben vorhin über den großen Mann im Background geredet, oder die Überfigur Bruce Lee. Klar kommt man nicht dran vorbei. Selbst die Wing Chun Leute, die ja so zwischendurch ein gespanntes Verhältnis hatten zu jedem Mahnzeit noch, haben ihn ja dann wieder aus werbetechnischen Gründen in die Familie aufgenommen und feiern ihn auch heute und berufen sich viel darauf. Ne? Also es ist immer am ich glaube, so am Ende gibt dir die Wahrheit recht oder zieht dich auch wieder rein. Ja, Bruce Lee ist natürlich für viele von uns auch so derjenige gewesen, der oder unheimlich viele Menschen weltweit inspiriert hat, in die Kampfkunst zu gehen. Wie ist dein Gedankengang zu der Person Bruce Lee?
Also interessanterweise war für mich das nie, also jetzt über die Jahre erst, aber am Anfang nie ein Thema. Bruce Lee, ne, man kann das halt, ja. Also ich bin nicht so der, ich hatte früher ein Poster und ich will das machen, was Bruce Lee macht. Also ich bin eher zufällig zu diesem Jeet Kune Do gekommen und bin dann halt so ein bisschen immer tiefer in dieses Loch da reingekommen und bin dann im Prinzip nach Kalifornien geflogen, habe da trainiert, ja. War öfters drüben, eben bei meinen jetzigen Trainern und so, habe da die Verbindung aufgebaut. Das ist, am Anfang hat mich es gar nicht so interessiert, ich wollte mich halt einfach verteidigen können, wollte halt mich ein bisschen prügeln können, so eine Art, ja.
Okay.
Und das Interesse für Bruce Lee und was kam jetzt erst über die Jahre, habe ich mehr Bücher natürlich gelesen, habe mich mehr beschäftigt, aber ich bin jetzt nicht so ein, ja, ich weiß jetzt nicht, das Riesenidol für mich, ne? Also ich find's cool, was er gemacht hat, alles gut, aber ich tue mich eh schwer mit Idolen, ja? Also
okay,
ja, ich bin da eh nicht so vom Typ her so, ja?
Ja.
Genau, aber ist super, was er gemacht hat, und ich habe, wie gesagt, viele Bücher gelesen, ohne die jetzt er nicht selber geschrieben hat,
ja.
Aber trotzdem super Persona, und ich super, was er entwickelt hat, super, was er gemacht hat, und das, was halt irgendwie krass ist, dass jetzt, wir reden jetzt von, weiß ich, 40 Jahre nach seinem Tod oder so, ja, er hat immer noch irgendwie eine Anziehungskraft.
Ja, ja, auf
jeden Fall. Das ist eigentlich, ne, obwohl er gar nicht mehr präsent ist.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Seit seine Methode ist, ja.
Ja.
Und hat immer noch eine Anziehungskraft, ja. Und das ist eigentlich krass, ja. Für viele Leute.
Ja.
Und wird immer noch als Werbeträger und was weiß ich benutzt, ja.
Ja, es gibt ein paar Leute, die sind halt so Stil und Sportarten übergreifend. Das sind so ein bisschen, ich sag mal, ich weiß nicht, ob Superstar das richtige Wort ist, aber so
ja,
ein Chuck Norris kennt auch jeder, ne? Auch wenn du kein Karate machst, kennst du Chuck Norris, der Name, den kennen sogar die Jugendgeneration noch. Ich glaube, hier ist auch interessant, jetzt so zwischen uns beiden, ich bin doch ein Stück älter als du, ich bin ja eine Generation reingeboren, wo diese Omnipräsenz von Bruce Lee auch im Kino noch Bestand hatte und wo es nichts Vergleichbares gab. Es gab noch kein Jackie Chan oder ein Jet Li oder die Hongkong Superstars, sondern es gab den ersten, der in dieser Art und Weise gekämpft hat. Und es war einfach, ich glaube, ich kannte in meiner Kindheit niemanden von den Jungs, der kein Bruce Lee-Poster irgendwo hängen hatte. Das war wirklich so, bumm, das war wie so die erste, das Einzige, was für mich vergleichbar war, war nachher, wo dann Star Wars ins Kino kam. Das hat dann ähnlich nochmal was losgetreten. Und es war, ich kann mich erinnern, wir haben so ein kleines Dorfkino gehabt bei uns. Also mittlerweile, gut, die Stadt ist jetzt für Österreich-Verhältnisse nicht so klein, aber in Deutschland, wir hatten 50.000 Einwohner, war halt ein Mini-Ding. Und in dem Ding lief immer um 15 Uhr am Sonntag für kleines Geld irgendein Easter, ne? Irgend so Knochenbrecher und sowas. Und das war dann immer das Thema, dass danach natürlich alle Jungs oder Jugendlichen, die draußen waren, so Nachwuchs, sich auf der Wiese geklopft haben wie die Wilden und jeder wollte Bruce Lee sein. Also war schon immer ganz witzig. War auch für mich ein bisschen so dieser Anspruch, Kampfkunst zu machen. Ich habe ja ein paar klassische Sachen gemacht, so geboxt und die Dinger. Und irgendwann Wing Chun gelesen, keine Ahnung, es gab kein Internet zu der Zeit. Es gab nur Infos und dann war auf dem Plakat Bruce Lee und das war so, bam, ne? Und da sieht man ja, die Wing Chun-Leute haben ja sehr stark von Bruce Lee oder profitieren immer noch sehr stark von Bruce Lee. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn seine Art zu kämpfen natürlich doch ein ganzes Stück anders war.
Ja.
Denn
bei mir war es dann eher Karate-Tiger, da muss ich noch kurz einhaken.
Ja?
Das war dann eher schon die, ne?
Karate-Tiger
gab es doch und dann gab es diesen anderen Film, der bei uns dann in den 90ern eher lief, wo ich noch klein war. Das war Karate Kids, glaube ich, ne? Ja, genau.
Ja, genau.
Und genau, wo jetzt halt Cobra Kai nachgemacht wird. Und das war eher so, also da kann ich mich sogar erinnern, das habe ich irgendwie mal angeschaut in meinem Zimmer damals, wo wir noch das Haus hatten und danach habe ich schon gedacht, oh, das wäre cool, wenn ich sowas könnte und hin und her, aber da war ich vielleicht zu 6, 7 oder so.
Ja.
Ja, aber ich habe nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, es wirklich zu tun irgendwie. Das kam dann wirklich erst 10 Jahre später, ja, wo ich dann umgezogen bin und hier irgendwie gewohnt habe und dann durch Zufall was gefunden habe. Ja. Aber dann hat es mich voll gehabt, ja, seitdem Hardcore, ja. Also das ist echt ganz interessant.
Ja, witzig ist immer, das kommt ja jetzt dahin, wo man auch immer so mit Leuten redet, die jetzt in der Werbebranche sind und so, dass wie viele Impulse du setzen musst, um irgendwann hinten dann jemanden damit abzuholen.
Ja, genau.
Und diese Intonation, es war ja so in meiner Kindheit, wo ich klein war, gab es im Fernsehen dann noch das Kwai Chang Ken Kung Fu, ne? mit David Carradine. Das war eigentlich so die Initialzündung und darüber ist es halt immer wieder getriggert worden und es war halt relativ schwierig, etwas in dieser Art zu finden, so es gab so die Klassiker, gab es auch schon Judo und so, aber das hat mich nicht getriggert und jeder wollte hochkicken und ja, es ist schon faszinierend, wie der Weg dahin geht und wie oft so diese Verbindungen sind und da ist es auch immer spannend zu sehen, wenn wir immer natürlich wieder irgendein Vorbild im Kino haben oder in der breiten Masse, der die Leute anzieht, das ist jetzt im Moment ja nicht so viel passiert. Ich habe gestern mit dem Paul Gruber telefoniert und habe ihn auch dazu gefragt, wie es ausschaut, ob die jetzt in den Karateschulen einen Hype durch Cobra Kai merken, weil es ja die Karate Kid Session, die hat ja wahnsinnig viel in die Karateschulen gespült. Aber er sagt witzigerweise Cobra Kai nicht. Cobra Kai ist ein interner Läufer, also die Leute, die Karate machen und dabei sind, die Community, die fahren darauf ab und tragen die T-Shirts und das. Aber er sagt so von außen spürst du da fast nichts. Also hat sich, glaube ich, auch die Zeit geändert. Da ist ein bisschen.
Ja, das kann sein. Ja, das ist vielleicht nicht mehr schick genug oder die Leute haben vielleicht andere Interessen oder so. Ne? Ja. Ich meine, tendenziell nimmt ja sowas eh nicht unbedingt ab. Fitness nimmt vielleicht eher noch zu. Selbstverteidigung. Also ich habe einen Freund von mir, der hat auch eine Schule, macht auch Jeet Kune Do und der hatte relativ groß, ich sage mal, für ihn nebenbei so 100 Schüler hat er.
Okay.
Und der hat mal so eine interne Umfrage gemacht und hat seine Leute gefragt letztes Jahr, warum ist er da eigentlich zu mir gekommen?
Okay.
Und er hat gesagt, 100% haben gesagt, Fitness.
Ja.
Also die wollten fit werden durch Kampfsport.
Ja.
Die wollten nicht sich selbst verteidigen können. Ich meine, wir leben halt einfach also jetzt auch bei mir in der Stadt, wir haben 10.000 Einwohner. Ja, also hier ist es alles aber nicht gefährlich. Weißt du, also,
Ja, das ist manchmal der Ansatz. Ich hab ja bei mir auch Fitnessboxen, so Non-Kontakt-Fitness-Dinger und die sind extrem voll. Darüber generieren sich nachher auch Leute für für Kontaktklassen oder sowas. Aber es ist, ja, es ist wirklich der Einstieg. Ich glaube, das ist auch, es gibt da halt auch einige Leute bei YouTube und wo auch immer und einige Schauspieler, die halt diese Kampfsportaspekte reinbringen, aber dieses extreme, harte, sich verletzen oder auch wirklich mal einen Wettkampf zu machen, das sehen die wenigsten. Und ich merke auch, wenn Leute zu mir kommen, die dann glauben, das ist so, und du setzt dir mal einen Helm auf und die kriegen mal so ein, zwei lockere Streifschüsse ab, dann sind die schon relativ schnell kuriert von diesem Spaß, sich gegen den Kopf hauen zu lassen. Und das unterschätzt man im Fernsehen.
Das unterschätzt man komplett, wenn du da mal mit Open Hands kämpfst, so MMA-Handschuhe, du machst so ein bisschen leichtes Sparring ohne Helm.
Genau.
Da willst du dir schon nicht ins Gesicht kriegen, da denkst du sofort, dass die Nase aufplatzt.
Genau, ne? das spürst du schon. Aber es ist halt das Schöne so live. Man kann sich halt bei uns die Härte, glaube ich, selbst aussuchen. Das ist eine coole Geschichte. Danny Nusanto, was sagst du zu der Person? Er war ja, glaube ich, einer der einzigsten oder einer der wenigen zertifizierten Ausbilder von Bruce Lee, ne?
Ja. Also ich finde mega, mega cool, den Typen eigentlich, ja. Weil er, also ist jetzt mal als Person gesprochen, so, also ich war hier auf zwei Seminaren, die in Speyer immer stattgefunden haben, okay, in Deutschland. Der war ja jedes Jahr hier.
Ja, ich weiß,
über 20 Jahre. Genau, und dann war ich zweimal durch. Ich meine, das Seminar mit 200 Leuten war jetzt nicht der Hit, weil einfach zu viele Leute, zu viel schnelle Technik, und dafür ist es zu breit aufgestellt, was er macht. Ja, da kommt ein bisschen Kali, ein bisschen Chunfan Kung Fu, dann machst du ein bisschen Silat zwischenrein und das innerhalb von 3 Stunden, 4 Stunden, dann kommst gar nicht so schnell mit, ja. Aber trotzdem, ich finde ihn super, weil er hat super Kampfkünstler rausgebracht, hat vieles geöffnet und ist sich auch ein bisschen so treu geblieben, ja. Manche mögen ihn gar nicht, weil sie sagen, oh, der hat das JGD, keine Ahnung, verwässert oder irgendwas. Und das sehe ich eigentlich nicht so, sondern er hat es separiert trainiert und er ist als Kampfkünstler super weit gekommen, ja.
Ja.
Also Hammer-Typ, ja, und mit, weiß ich, wie alt er jetzt ist, über 80.
Genau.
Immer noch auf der Matte, ja, macht was, ja. Also ein Schüler von mir, der Max, eben aus Nürnberg, der Privatschüler von mir, der war, ich glaube, 2019 drüben oder 2018, ich weiß nicht, 4 Wochen war in der, in seiner Academy, okay, hat er auch mittrainiert und so, und der unterrichtet ja auch noch aktiv, und die, zum Beispiel diese, die haben, glaube ich, diese Jeet Kune Do-Klassen, haben die halt eingeteilt, ja, in Phase 1, 2, 3 oder so, und du musst halt erst die ersten 2 Phases haben, dass du in Phase 3 mit trainieren darfst. Er durfte es, weil er schon weit genug war, und okay, die unterrichtet er nur persönlich.
Okay.
Also ist schon cool, ne? Da merkst du cool, schon, ja, das Herzblut dabei, ne?
Ja, das hast du aber also, so, ich finde, in der Kampfkunstszene ist das extrem, extrem cool, dass du Leute hast, die wirklich in diesem Alter noch so aktiv sind oder immer noch drin sind. Mich hat es begeistert, wo wir in 2019 in Hongkong waren, dass der Yip Chun immer noch in der Schule sitzt, 3-4 Stunden, und zwar ein sehr, sehr grummeliger, älterer Herr ist, der aber hin und wieder trotzdem aufsteht und die Leute, wenn sie komplett scheiße trainieren, ein bisschen zusammenstocht. Das ist sein Leben. Du merkst, das ist ein Teil von ihm, ne? Und
ja, genau.
Ich weiß so, in Amerika, Benedict Okidis ist ja beim Fabizor immer noch Cheftrainer und macht den Thai-Box und Kickbox-Bereich bei ihm. Und er ist so ein ganz, also ein Mensch, dem das alles nichts bedeutet, was er hat, ne? Das ist so, also er ist so ganz offen geblieben, er hat so viel erreicht, ist seine Titel, das ist ihm alles egal, ne? Er geht dahin, ja, so wie der einfachste Trainer und schießt, macht den Unterricht, ist zu jedem offen und aber liebt immer noch diese Geschichte nach so vielen Jahren. Und das finde ich immer extrem cool, ja.
Das ist auch so. Also Respekt für die Leute, die sowas gemacht haben. Die haben halt einen Weg geebnet und haben so viele Leute in diese Kampfkunst reingebracht, gerade Danny Nusanto oder so, was eine riesen Gefolgschaft weltweit. Und egal, was die machen, ob das jetzt Kali ist, hin und her, die sind hammergute Kampfkünstler. Ich war da beim Seminar von einem seiner Ausbilder, den Daniel Lonero heißt der.
Ja.
Und der wird so Anfang 40 sein, aus Luxemburg ursprünglich, ist aber, glaube ich, einer der Trainer mit in Amerika, in Los Angeles, wo die sind. Und ich war da beim Seminar von dem. Hammer-Typ, Alter.
Okay.
Also, okay. Alles, was der gemacht hat, alles, was er da abgeliefert hat, war the shit, ja. Ob das Silat war, ob das Muay Thai war, hin und her. Also er hat es halt auch so ein bisschen so ein bisschen aufgeteilt, ne? Wir unterrichten jetzt mal eine Stunde das und mal eine halbe Stunde das. War super. Also einfach rundum genialer Kampfkünstler, ja.
Das ist sehr cool. Ja, man spürt hier jetzt auch so in dem Gespräch mit dir die Begeisterung, und wir müssen da immer aufpassen, dass wir uns natürlich in so einem Gespräch nicht verzetteln, weil das ja unsere Welt ist. Und ich glaube, wir können da wirklich stundenlang drüber reden. Aber auf jeden Fall. Wir haben jetzt mal, wir haben jetzt mal so.
Können ja gerne mehr über Cheat Code nur noch reden, ne?
Genau. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon viele von den Punkten, die ich so auf meiner To-Do-Liste habe, besprochen. Ja. Und ich finde einfach sehr, sehr cool, auch dass du so ein offener, cooler Typ bist und in Rothenburg. Okay. Natürlich da oben auch die Möglichkeit gibt's für die Leute im Umfeld und so, ja, Jeet Kune Do mal kennenzulernen. Und das ist ja auch nicht immer so einfach. Ich weiß, ich habe bei mir geschaut heute mal, es gibt, glaube ich, in Österreich nicht wirklich, also laut Google nur in Wien Jeet Kune Do. Es wird wahrscheinlich hier und da noch ein kleineres Ding geben, aber es ist ja trotzdem sehr cool, dass man so was Cooles in der Gegend machen kann. Also wenn ich das nächste Mal, wenn die Grenzen mal wieder öffnen, in der Gegend bin, dann komme ich dich sicher mal besuchen, wenn ich darf.
Ja, klar, gerne. Nee, und ich finde es auch gut. Ich meine, es gibt in Deutschland da schon größere Szene wahrscheinlich als in Österreich, aber was ich jetzt ganz schön finde über das Jeet Kune Do, was ich jetzt mache, ich habe jetzt halt zum Beispiel einen Privatschüler aus Frankfurt, der kommt dann einmal im Monat mit in meine Klasse, oder habe ich einen aus südlicher von hier, also der ist irgendwie auch 2 Stunden weg bei Ulm, der kommt dann mit her und da macht man so eine Trainerklasse, ähnlich beim Göxl, aber alles ein bisschen kleiner, ein bisschen kuscheliger, weil so bekannt bin ich jetzt nicht und so bekannt ist jetzt das Jeet Kune Do vielleicht auch nicht, deswegen schon. Aber da bin ich eigentlich froh, weil das eigentlich cool ist. Das sind alles auch erfahrene Kampfkünstler. Also der eine ist schon 50 und ist topfit, ja, macht eigentlich, unterrichtet andere Sachen und kommt dann trotzdem zu mir, zu einer 35-jährigen Jungspund, sage ich mal, und will da unterrichtet werden von mir. Das finde ich eigentlich ganz toll, ja. Und das sind eigentlich Leute, die schon lang trainieren, also die dann auch schon Ahnung haben. Und das finde ich eigentlich immer, das finde ich cool, dass das Leute machen. Und das zeigt mir auch eigentlich immer, dass ich da doch vielleicht auf dem richtigen Weg bin.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch für die Leute, die jetzt da draußen sind und uns zuhören. Es ist ein unheimliches Benefit, finde ich, von Kampfkünsten generell, dass sich diese Community bildet, dass Menschen zusammenfinden, die jetzt unterschiedliche Auffassungen haben, unterschiedliches Alter haben. Im Endeffekt jeder, der, wenn man es mal so auf den Punkt bringen kann, jeder, der einfach irgendwie in irgendeiner Art ein guter Mensch ist, der kann dazukommen. Das ist ganz egal, groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau, Religion, Zugehörigkeit an Staaten, das ist alles wurscht. Das verbindet einfach und ich habe das auch immer sehr geil gefunden, wenn ich früher auf großen Seminaren war, wo 200-300 Leute waren. Da bin ich natürlich bei dir, dass man da nicht so viel abgreifen kann jetzt vom Techniklauf, weil es einfach getaktet ist. Aber es ist aber sehr, sehr cool von der Stimmung, ne? Von der Stimmung, von der Energie, die du mitnimmst und auch von dem Netzwerken, was wir machen können, ne? Und Leute kennenlernen. Und das ist ja auch so, wir haben uns ja auch über jetzt Göxel seine Ausbilderklasse kennengelernt. Genau. Was dann auch wieder geil ist und so geht es immer weiter. Und ja, sehr, sehr geil. Und ich kann allen nur anraten, schaut euch die Community von der Kampfkunst, vom Kampfsport an. Wenn ihr in Rothenburg seid, ihr habt jetzt gehört, sehr, sehr cooler Mann vor Ort mit viel Erfahrung und viel Wissen und einfach auch sympathisch. Christian, vielen, vielen Dank an dich. Das war mal wieder ein sehr, sehr geiles Gespräch heute.
Sehr gerne.
Und ich glaube, dass der Input den Leuten Spaß machen wird. Wir werden sicher nochmal voneinander so hören und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in echt.
Ich hoffe es auch, ja. Endlich mal wieder anfassen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Dann vielen, vielen Dank an dich. Ciao.
Jo, danke, ciao.